Ja, es ist irgendwie gar nicht Montag, es ist Dienstag. Was ist passiert? Es ist
Dienstag, das Zeitgefüge, Raumzeitgefüge hat sich wieder verschoben.
Ja, durch Ostern hat sich
hier. Danke, Jesus.
Danke, Jesus, für diesen montagfreien Tag. Deswegen haben wir gestern kein Viergänge-Menü aufgenommen. Das machen wir aber selbstverständlich natürlich jetzt. Ja, wie immer haben wir zwei Themen mitgebracht. Ach nee, ich habe zwei Themen mitgebracht.
Ich habe so ein halbes Thema mitgebracht.
Ein halbes, okay. Heute im Zweieinhalb-Gänge-Menü.
Ja, weißt du, das Problem ist ja, es passiert ja auch nicht so viel, ne? Also man kommt ja nicht mehr so großartig raus.
Mhm.
Und
ja, klar, also ja. So jetzt diese Medienereignisse, außer das eine große, dessen Name ich schon gar nicht mehr nennen möchte, das außerdem ist echt, also es ist Wahnsinn, es ist sehr interessant. Ja, wollen wir einfach ins kalte Wasser springen mit Intro und dann geht's los.
Ja.
Herzlich willkommen beim Vier-Gänge-Menü mit Sebastian und Sinan.
Okay, wer möchte denn mal anfangen? Warte mal, wenn du nur ein halbes Thema hast, fang ich doch besser an.
Nee, ich wollte anfangen, weil okay. Das Thema haben wir schon mal. und zwar, erinnerst du dich, ich habe ja mal im Januar angefangen mit Ernährungsumstellung und Abnehmen und so.
Ja, genau.
Genau, da wollte ich mir ein Update geben.
Ach so, ja, alles über den Bord geworfen. Ich wiege jetzt 30 Kilo mehr als vorher.
Nee, also, pass auf. Ich habe genau vor einem Monat, also am 13. Januar habe ich angefangen, also ziemlich genau vor 3 Monaten, ne?
Ja.
Und dann hatte ich so vor 2 Wochen, war ich so bei minus 13, minus 14 Kilo sowas.
Okay.
Und dann ging es auf einmal richtig bergab mit mir. Also ich war müde, ich war kaputt, ich konnte mich nicht mehr so richtig konzentrieren, mir ging schlecht, also Kreislauf im Keller, sowas, ne?
Ja.
Und dann sagte meine Lebensgefährtin Kathi, sagte dann, ey, weißt du was, du machst jetzt mal Pause von deiner Diät, du machst das schon seit 12, 13 Wochen oder so, ne?
Ja.
Beziehungsweise da waren es so 10 Wochen, 11 Wochen, 12 Wochen, keine Ahnung. Jedenfalls sagte sie, du machst jetzt mal Pause und ernährst dich mal wieder ganz normal, wie vorher auch. Und dann habe ich ganz normal wieder gefrühstückt, also Brötchen und ganz normal Mittag gegessen, ne? Also auch Kartoffeln und so, ne? Was ich sonst. Und dann dauerte das 2 Tage, da war ich wieder topfit.
Ja.
Und du erinnerst dich, ich habe dir privat gesagt, so, ey Sinan, ich brauche mal eine Pause, ich bin urlaubsreif.
Ja, weiß ich.
Und das war genau der Zustand, den ich da hatte. Ich war platt, also ausgelaugt.
Ja.
Und dann habe ich überlegt, ey, woran kann das liegen? Habe ich so angefangen zu googeln und so. Und dann gibt es auch so Empfehlungen, man soll Diäten ja, also so krasse Diäten, nicht unendlich lange durchziehen.
Ja,
ne?
Auf jeden Fall.
So zeitlich begrenzt. Und das war auch schon eine ziemlich lange Zeit. Aber da ist mir klar geworden, ich habe mit dem Sport angefangen und bin immer mehr gelaufen. Und ich war dann an einem Punkt, wo ich, also 3-mal die Woche laufe ich.
Mhm.
Und ich habe dann jetzt 2 Strecken und die eine Strecke ist 15 Kilometer und die andere ist 10 Kilometer.
Boah, 15 Kilometer ist schon echt gut, ne? Weißt du?
Ja, also ich mache bei 5 Kilometer und bei 10 Kilometer mache ich mal kurz Pause an Dehnübungen so, ne? 30 Sekunden und laufe ich weiter.
Ja,
also
ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal 10 Kilometer am Stück gelaufen bin. Das war schon Jahre her.
Ja. Aber nee, also das irgendwie kann ich das, da habe ich im Gehen so. Also das funktioniert bei mir mit meinem Körper. Jedenfalls, dann bin ich montags 15 Kilometer gelaufen, mittwochs 10 und dann am Wochenende, meistens dann samstags oder freitags, ne, nochmal wieder 15.
Ja.
Und wenn du das zusammenrechnest, dann kommst du so auf 40 Kilometer.
Ja.
Und dann bist du ziemlich nah vor, läufst du einen Marathon in der Woche.
Genau.
Und da hat mein Körper einfach angefangen zu streiken. Also der hat gesagt, das, was ich da oben reinkippe, also nur so ein bisschen Paprikagemüse und ein Stück Fleisch, das reicht einfach nicht aus, um mit dem Energiehaushalt zurechtzukommen. Ne?
Ja.
Und dann habe ich hier ganz normal so Kohlenhydrate und so gegessen, also wie gesagt Kartoffeln und so und Brötchen und so und dann ging das ganz schnell wieder nach oben, ne, mit der Verfassung.
Ja.
Und jetzt wollte ich mal deinen Rat, du bist ja Ernährungsexperte und Sportexperte.
Ja. Yeah.
Also ich kriege das nicht hin, meine Radikaldiät so weiterzumachen und so viel Sport zu machen. Das funktioniert nicht, da geht mein Kreislauf ganz nach unten.
Ja, also,
das nehme ich natürlich richtig schnell ab, aber ich kann dann aber nicht mehr arbeiten und so richtig. Ne? Da hängst du hier durch.
Ich kenne das ja selbst. Also man muss das Problem ist für mich immer so ein bisschen, ich muss ja, während ich Sport mache, muss ich halt das Energielevel hochhalten können, ne? So, und wenn du zu wenig gegessen hast, das habe ich auch manchmal, das passiert mir dann auch mal, dass ich irgendwie dachte, ach komm, so eine Scheibe Käsebrot zum Frühstück war okay, und dann mache ich eine Radtour, eine längere, und dann merke ich so nach 1,5 Stunden, wow, jetzt geht's gerade richtig in den Keller, ne? Mhm. So, also was tatsächlich du dann mal überlegen könntest, ist gezielt halt zu essen, dass du sagst, okay, ich weiß, ich laufe gleich 15 Kilometer, also ungefähr 2 Stunden, 3 Stunden vorher schon ein gutes Essen, auch dann halt Kohlenhydrate, ne? Also dass du dann auch dann Spaghetti und so isst.
So kurz vorher reicht das schon aus?
Ja, 3 Stunden reicht, auf jeden Fall.
3 Stunden reicht.
Ja, ja. Und was du natürlich machen kannst, ist, vor allem wenn du so diese Kreislaufsachen, ne, dann bist du eigentlich kurz mal unterzuckert. Das heißt, ja, ja, mach mal so ein kleiner Müsli-Riegel, der jetzt in sich eigentlich natürlich jetzt nicht die unendlich vielen Kalorien hat, ne? Aber das kann halt mal helfen, gerade wenn du mal so in einem Down bist, dann nimmst du so einen Müsli-Riegel mit oder so. Gerade, ich weiß nicht, wie lange du für die 15 Kilometer brauchst, aber wirst ja schon wahrscheinlich dann 1,5 Stunden
also laufen. Genau. Also ja. 1:32, 1:33.
Genau, sowas. Genau. So, und da musst du halt schon gucken, irgendwann kommst du beim Sport ja in einen Bereich, dass die sportliche Einheit so lang ist, dass du schon wieder nachfüttern musst. Also,
ja.
Ne,
ja,
also bei 1,5 Stunden geht's noch, aber ich sag mal, spätestens nach der 2. Stunde oder so, musst du eigentlich schon wieder sozusagen so ein Brikett hinten nachschieben in den Ofen, weil sonst, du kannst ja nicht vorher, 4000 Kalorien einfach fressen und mit einer riesigen Kugel dann anfangen zu laufen, das geht ja auch nicht, ne?
Ja, ja.
Also ich würde tatsächlich dann sagen, gezielt essen, ne? Also weil, ob du jetzt wenn du am Montag dich irgendwie jetzt voll frisst, das hat keine Auswirkungen mehr, ob du am Mittwoch laufen gehst, ne? Also das ist dann schon eher egal. Also ich würde dann eher so sagen, an den Tagen, wo du Sport machst, dort ein gutes Frühstück machen und dafür dann an anderen Tagen, wo du schon weißt, heute mache ich keinen Sport, heute sitze ich den ganzen Tag nur im Büro,
ja,
dann quasi wieder, also das heißt natürlich, du musst sehr flexibel sein in deiner Art der Ernährung.
Ja, ne? Das kommt jetzt ein bisschen erschwerend hinzu. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber wir haben gerade Corona.
Ja, habe ich gehört.
Okay. Also zur Zeit ist es, also früher war das immer cool, ne? Also jeden Vormittag bin ich dann einmal in den schnellen Supermarkt und habe frisches Gemüse gekauft und frisches Fleisch von der Fleischertheke. Und das gab es dann zu essen, ne?
Ja.
Und jetzt habe ich ist mein Rhythmus so, eigentlich nicht mehr jeden Tag einkaufen zu gehen.
Ja, ja, man versucht natürlich eher im Wochentakt einkaufen
zu gehen. Eher nur noch einmal die Woche einzukaufen, ja, maximal zweimal, einfach um Risiko zu minimieren. Macht man natürlich größere Einkäufe. Aber dieses täglich zur Gemüsetheke, das ist weg. Und Gemüse und frisches Fleisch war eigentlich so basic, ne? Also das, ja, kommt jetzt so schwer.
Gibt Gemüse, was sehr, sehr gut im Kühlschrank sich hält, ne? Also Paprika, ja, hält lange, Möhren halten lange, Brokkoli hält richtig lange. Also Brokkoli, ja, kannst du 3 Wochen im Kühlschrank halten, ne? Also du musst mal ein bisschen gucken. Es gibt so Gemüse, das du durchaus bunkern kannst. Also Tomaten, ja, zum Beispiel sind eher schlecht, also Tomaten,
ja, und Kühlschrank, ich habe auch viel Champignons und so,
ist ja auch, das ist eher schlecht. Auch schwierig, also das, ja, muss man ein bisschen schauen. Also dieses ganze Kohlgemüse auch so, hier, wie heißt das hier, Sellerie, wie heißen die, so Fenchel und so, das hält alles ziemlich gut. Also das kannst du locker eine Woche im Kühlschrank behalten. Muss, ja, man auch da wieder einfach sich der, boah, Situation anpassen.
Ja, ja, brauche ich einen größeren Kühlschrank, habe ich das Gefühl, weil der ist schon immer voll. Ich bin nicht die einzige Person in unserem Haushalt.
Ja, und, das ist natürlich klar.
Ja, ich sehe schon, da kommt ein bisschen Arbeit auf mich zu jetzt. Sonst,
genau, das ist halt immer der Punkt. Man muss sich bei all den Sachen, und ich glaube, das ist für viele auch so grundsätzlich so beim Thema Ernährung so ein Problem. Am liebsten sind die Menschen natürlich Gewohnheitstiere, ne? Das ist einfach so, ich esse mittags das, ich frühstücke das. Und auch bei den Mengen tatsächlich gar nicht so stark variieren, sondern immer irgendwie so, ich esse immer meinen Teller. Und das ist eigentlich gar nicht so schlau, weil unser Bedarf ist total unterschiedlich. Einmal musst du dir ja vorstellen, an einem Tag läufst du 15 Kilometer durch die, ja, Gegend, am anderen Tag sitzt du nur am Rechner. Das ist, ja, doch klar, dass das nicht dieselbe Energiezufuhr benötigt.
Ja, ja,
ne?
Also das ist auf jeden Fall. Und als ich angefangen habe, bin ich ja noch voll wenig gelaufen, ne?
Ja.
Aber jetzt reiße ich echt Kilometer weg, so.
Ja, ja. Und, aber wie gesagt, punktuell. dann.
Punktuell, ja, punktuell. Das ist der Trick. Der Schuss. Ich check das mal. Ich muss mir, glaube ich, mal aufschreiben, wirklich so, was ich dann esse und was nicht esse.
Naja, so ich weiß selbst, wie schwer das ist. Ne? Also ich habe selbst letzte Woche den Fehler gemacht. Da habe ich eine 35 Kilometer Radtour mit ganz viel Höhenmetern gemacht hier. Und ich hab's einfach verkackt. Ich habe so gedacht, ja, wann habe ich gegessen? Ja, ich hatte ja ein ganz gutes Frühstück, habe ich gedacht. War aber irgendwie nur so ein paar bisschen Haferflocken. Und nach einer Stunde, ich war so durch auf dem Rad. Also mir wurde so richtig so... Ich hatte gar keine Kraft mehr, Kreislauf ging so und das, da dachte ich auch so, ja, blöd, ne? Guck mal, wie lange mache ich schon Sport? Wie lange weiß ich das? Und trotzdem ist das, es ist halt mit einem gewissen Aufwand verbunden. Du musst dich schon so.
Die Ernährung ist auch super wichtig. Also ich merke das schon nach den ersten 2 Kilometern, ob das ein guter Lauf wird oder ein schlechter Lauf wird.
Ja, ja,
also entweder fliegst du richtig oder du quälst dich schon nach 2 Kilometern und weißt, oh Gott, bei Kilometer 8 heute wird's, ab dann wird's richtig hart.
Ja.
Das liegt, glaube ich, auch echt, wie du deinen Körper aufgefüllt hast vorher, weil so die Muskeln und so, das hast du ja alles da, ne? Und die Lunge auch und so. Sprit, aber es ist einfach nur.
Wie voll ist dein Tank?
Wie voll ist dein Tank? Ja, dein Energiehaushalt, ja.
Und nachher hast du nichts mehr im Tank, dann musst du die ganze Zeit irgendwie mit auf Energiesparflamme fahren. Ja,
Reserve läufst du dann, ja.
Auf Reserve und kannst den Motor nicht mehr hochziehen, weil dann sofort alles weg wäre. Nee, das ist tatsächlich auch nicht so einfach, das immer hinzubekommen, weil du kannst auch nicht einfach vor dem Laufen Teller Nudeln essen, weil dann läufst du auch beschissen, ne? Also
mit vollem Magen, also mit vollem Magen mit Nudeln ist echt. Die Marathonläufer, die essen, glaube ich, am Abend vorher immer Nudeln.
Genau, die essen richtig immer voll gefressen und also du siehst es ja auch bei den Marathonläufern, die drücken sich manchmal auch währenddessen einfach noch eine Banane rein, ne? Weil
klar.
Auch da wieder das Ding, wenn du ab einem gewissen Leistungsbedarf kannst du das gar nicht mit der letzten Mahlzeit sozusagen aufrechterhalten, sondern musst du nachschieben.
Ja.
Ich weiß das ja, letztes Jahr bin ich doch über die Alpen gefahren mit dem Rad und das hat ja insgesamt 8 Stunden gedauert. Mhm. Und da habe ich so richtig sozusagen ganz konsequent alle halbe Stunde so einen kleinen Riegel, ein kleines Stück Brot und so, ne? Weil sonst bist du ja irgendwann leer.
Also bist du irgendwann leer, ja. Ja, deswegen macht man auch so, wenn man so Vatertagstouren macht, trinkt man auch immer jede 10 Minuten Bier.
Genau, die machen das so, um die Leistung aufrechtzuerhalten.
Mal gucken. Ich bin mal gespannt. Also Marathon, das ist ja noch so, ich bin mal so spontan einen Halbmarathon gelaufen, weißt du? Also wenn ich bei 15 Kilometern fühlte ich mich gut, dann laufe ich einfach noch eine Runde weiter und dann war ich auch schon bei 21 Kilometer. Also ein Marathon ist noch ein anderer Schnack.
Ja.
Aber das habe ich so als Ziel, habe ich das auch. Also vielleicht wird aus mir mal ein Marathonläufer noch.
Das wäre doch mal geil.
Ja, mein Vater, der ist auch damals immer Marathon gelaufen. Also irgendwo Gene sind vorhanden.
Mhm.
Und mal gucken, ob ich da noch hinkomme.
Ich finde das voll beeindruckend, dass du, obwohl du ja sagst, dass du, ich weiß jetzt nicht, wie jetzt dein aktueller Stand ist vom Gewicht her, aber du warst ja letztlich, sage ich mal, wenn du jetzt schon 13, 14 Kilo runter hast, kann man ja sagen, er hat schon ordentlich was auf den Rippen.
Ja, auf jeden Fall. Du hast mich ja das letzte Mal gesehen in München, da war ich so bei -8 Kilo, also das ist ja schon wieder ein massiver Unterschied.
Okay.
Also da ist schon noch was ordentlich runtergekommen.
Das ist ja auch nochmal beim Laufen oder überhaupt Ausdauersport, jedes Kilo, was du mitträgst, macht das ja schwerer. Also richtig krass. Das ist. Man hat ja noch nie einen dicken Marathonläufer gesehen.
Nee, auf jeden Fall. Das musst du alles mitschleppen, ey, vor allem, wenn du Höhenmeter machst. Ne? Ich meine, hier bei uns hinterm Deich, da ist nicht so viel mit Höhe.
Ja.
Aber trotzdem musst du es mitschleppen. Nee, ich weiß nicht. Ich bin eigentlich schon fast zufrieden jetzt, so wie ich jetzt bin. Ne? Also ich könnte jetzt auch das Gewicht halten und wäre den Rest meines Lebens glücklich. Aber jetzt habe ich auch noch so ein bisschen den Ehrgeiz, das noch ein bisschen besser zu shapen alles so. Und mir macht es auch Spaß und so.
Ja, das klingt auch erstmal ganz geil. Aber also würdest du denn sagen, so noch weitere Kilos runter würden das Laufen dann noch besser machen?
Ja, auf jeden Fall. Klar, auf jeden Fall.
Okay.
Also so Marathonläufer oder so, das sind ja ganz dünne Leute meistens. Ne? Das sind ja richtig Bodenstange.
Das auch nichts mit Muskeln. Also das sind nur Ausdauermuskeln, keine Kraftmuskeln.
Nee, da möchte ich nicht hinkommen. Ja. Aber also ich sag mal so, ich bin jetzt vom BMI, also vom Body Mass Index, bin ich jetzt im Okay-Bereich. So.
Ah, okay. Ja,
da war ich mal nicht drin im Okay-Bereich. Ja, und von daher, das müsste schon reichen. Aber ein bisschen kann ich jetzt noch, ein bisschen fitter werden noch. Also ich höre es auch nicht auf mit dem Laufen, ne? Das macht mir Spaß.
Nee, das ist doch gut.
Und ich habe vorher 2 Jahre lang ohne Sport immer nur hier im Büro gesessen und das ist echt tödlich, ne? Plus ja, falsche Ernährung.
Das ist ein krass, erstmal Red Bull zum Frühstück, ganzen Tag im Büro, das ist es einfach nicht. Das muss man,
nee, ja, ja.
Muss man leider mal sagen.
Ja, so, Sian, ja. Das war mein halbes Thema.
Okay.
Ja, hast du auch was zu erzählen?
Ja, ich habe den Film Rocket Man gesehen. Hast du den gesehen?
Oh ja, cool. Ja, klar.
Der Film über Elton John.
Ja,
mega gut. Den kann man jetzt aktuell bei Amazon Prime gucken, ohne dass man bezahlen muss. Der ist da jetzt quasi gerade inklusive. Das ist immer so zeitlich begrenzt irgendwie. Also wer Bock drauf hat und Amazon Prime hat, kann das dort gucken. Und also erstmal, ich fand den Film sehr cool. Ich muss aber auch sagen, dass ich so tatsächlich so, naja, so Musikfilme, Biopics, also so über Menschen und ein bisschen so mit Singen und so, auch wo die auch in den Filmen ein bisschen singen und tanzen, finde ich persönlich cool. Also ich mag das Format.
Ja.
Wie ist das bei dir?
Ist bei mir genauso. Es ist ja ein Trend geworden, ne? Also diese Biopics.
Ja.
Von Bands. Das ging ja los, glaube ich, mit dem Queen-Film Bohemian Rhapsody.
Davor gab es ja auch noch das Straight Outta Compton über Dr. Dre und so. Das war ja auch ein Biopic.
Genau, also das ist ein Trend geworden. Da gab es viele. Hier, wie hieß die andere? Manowar, nee, wie hieß die noch?
Manowar gibt es auch. Ich weiß es nicht, ob das war jetzt war.
Ja, ja. Also es gibt so ein paar. Es sind so halb, Biografie, halb Fiktion, ne?
Ja, genau.
Und ich mag das Format super gerne, also weil du auch. Kriegst so ein bisschen Einblick in die Band, wie das war, also bei Queen, Bohemian Rhapsody auch, erfährst noch so ein paar Sachen, immer auch aus der Gründungszeit der Band, das finde ich auch immer sehr spannend.
Ja, ja. Also man merkt ja bei dem Elton John Film, Rocketman, das ist natürlich alles so ein bisschen überspitzt und so dargestellt, ja. Aber man kriegt ein Gefühl dafür, worum es geht, wieso er so geworden ist, wie er geworden ist und so und das Ganze irgendwie auch unterhaltsam verpackt. Das ist dann halt nicht ganz so trocken jetzt, sage ich mal, wie eine Doku, sondern es hat halt auch so diesen Unterhaltungsfaktor und
exakt.
Finde ich total klasse, also kann ich jedem nur empfehlen.
Auch. Ja, ja, wir sind auch Musiknerds, ne? Also es gibt auch reine Biopics, die liefen oder laufen manchmal so auf, ich weiß nicht, Vox oder so. Hm. Da gibt es so 4 Stunden Special über Beatles oder so. Ja, oder über irgendwie eine andere Band, über die Ärzte oder so. 4 Stunden. Auch das kann ich mir angucken, ne? Also kann ich mir so ein Stück könnte ich mir das reinziehen. Aber da sind wir halt Musiknerds auch so.
Klar, ne? Und diese Filme jetzt, das ist sozusagen die Light-Version. Das kann sich jeder eigentlich.
Ja, genau. Also und im Speziellen jetzt so Rocketman ist auch sehr viel Musical Touch mit drin. Also es haben nicht alle Biopics so, aber da wird richtig viel gesungen bei Rocketman. Also das Coole ist halt, wie unfassbar viele Hits auch Elton John hatte.
Ja.
Und dann ist das auch musikalisch ein cooler Film, ne? Weil da wird nicht irgendwas gesungen, sondern echt großartige Musikstücke werden abgefeuert. Ne?
Ja.
Ja.
Und ja gut, also ohne jetzt irgendwem spoilern zu wollen, das, ich glaube, da kann man auch nicht jetzt viel spoilern, so viel, sagen wir mal, das weiß man, denke ich, schon, dass er irgendwann ja auch ein großes Drogenproblem hatte.
Mhm, ja. Also ich hab mal gelesen, Elton John musste alle 3 Minuten musste der Koks nachziehen.
Ach du Scheiße.
So abhängig war der.
Und eine Sache, als ich das so geguckt habe, da habe ich so gedacht, das ist ja jetzt alles ein bisschen her, ne? Also seine große Zeit war ja, wenn ich das so richtig verfolgt habe, so 70er, 80er.
80er, ja.
Ne?
Früher 80er, ja.
Genau. Und ja, also auch was man da so mitbekommt mit seinem Manager, der ihn dann von Tour zu Tour prügelt und dann macht er sich wieder fit für die Bühne, also fit und leidet darunter und dann, also, und dann guckt man das alles und denkt sich so, irgendwie kommt mir das so bekannt vor, also im Sinne von, das passiert ja heute immer noch, genau so. Da hast du eine Amy Winehouse, genau das Gleiche. Dann hast du einen Avicii, völlig durch der Typ, Drogenproblem am Ende sogar mit, also bald jetzt Amy Winehouse und Avicii auch haben ja quasi die Kurve nicht mehr gekriegt, kann man ja so sagen. Und ich war so ein bisschen wieder, ich schaue mir das so an und komme so in den Sinan-Analyse-Modus und denke mir so, krass, also das ist schon so viele Jahre ist das so, dass es immer so Ausnahmetalente gibt und die so häufig diesen sehr gefährlichen, schlimmen Weg einschlagen. Wieso passiert das immer wieder? Wieso gibt es da keine Mechanismen, die jetzt mal da aus solchen Fällen lernen. Das
ja,
jetzt wirst du mir sagen,
vielleicht
weil
kriegst
Geld,
du das ja, gar, ja, vielleicht kriegst du das aber gar nicht mit. Also das Klischee ist ja, der Musik, also der kommt aus ärmeren oder aus normalen Verhältnissen, ja, hat aber ein gesegnetes Talent und wird ein Weltstar.
Ja.
Und dann wird er auch unfassbar reich.
Ja.
Und dann biegt er auf einmal ab in die, auf die Autobahn, Drogen, wilde Partys, Exzesse.
Ja, genau.
Und dann auf einmal kriegst du die Ausfahrt auch nicht mehr und dann stirbst du, ne?
Ja, im schlimmsten Fall passiert
im schlimmsten
das,
Fall, ja,
genau.
Aber dieses Abbiegen auf die falsche Straße, auf diese Drogenstraße,
ja,
ne?
Ja.
Das, man hat das Gefühl, das passiert fast allen irgendwie, ne? Da bin ich mir aber gar nicht sicher, ob das
wirklich
nee,
ist. Nee, also, Moment, das heißt, fast allen passiert, glaube ich, nicht. Aber ja, es passiert immer wieder und das und wenn es passiert, hat man das Gefühl, dass es so krasse Parallelen gibt, weißt du? Mhm. Immer hast du da irgendwie
absolut,
so,
ja,
so das, da hast du dann so Manager drin, die dann irgendwie von einer Tour zur nächsten und dann wird wieder, dann heißt es, du bist verantwortlich für ganz, ganz viele Leute und du musst performen und dann passiert immer so Sachen wie, das war jetzt bei allen diesen Fällen, ne? Whitney Houston, Amy Winehouse, Avicii, Elton John. Es ist immer so irgendwann auch der Punkt, wo die dann mal auf der Bühne völlig zugekokst oder zugedröhnt sind und die Performance auch eigentlich eher schlecht als recht ist.
Ja.
Und man sich doch fragt, was, wie kann das denn jetzt überhaupt noch passiert sein, dass da keiner mehr die sozusagen die Reißleine gezogen hat und gesagt hat, nee, stopp mal, der Typ ist drauf. Das können wir den Zuschauern nicht antun. Also auch als Zuschauer müsste man das viel mehr eigentlich mitbekommen und sagen, warte mal, ich mache da nicht mit, ich kaufe mir jetzt kein Ticket und stelle mich nicht hier hin.
Aber das gibt es. Also die ja, Leute, also zum Beispiel Whitney Houston in ihren letzten Jahren sozusagen, ja, wo die noch auf der Bühne stand, da wurde sie ausgebuht, die Leute sind wieder gegangen nach dem ersten Lied und so, das ist alles passiert, ne?
Hm. Aber irgendwo haben dann die Entscheider so gesagt, ach komm, scheiß drauf.
Ja, das ist immer schwierig zu sagen. Also wenn du so ein ausverkauftes Konzert hast, meinetwegen, ja, das kannst du ja nicht einfach sagen, so du trittst jetzt heute nicht auf, du bleibst jetzt, also wieder abgesagt, das Konzert ist halt eine schwierige Entscheidung, ne? Da kommen ja Regresse auf dich zu, also Regresszahlungen und so auf die Veranstalter und so.
Ja, du merkst, man kommt sehr schnell, kommt man vom Menschlichen aufs Wirtschaftliche, ne?
Ganz schnell. Und dann sagt man zwar, ey, ist mir scheißegal, stellen wir die jetzt auf die Bühne, dann hat das Konzert stattgefunden.
Ja.
Auch alleine für die Versicherung oder so schon, ne?
Ja.
Verstehst du? Ach,
ja, ja, aber weißt du, dass es so weit kommt, da fehlen doch schon wieder irgendwelche Anker, irgendwelche Sicherheitsnetze. Das ist sehr merkwürdig. Also, wie gesagt, der ja, Avicii-Fall ist für mich nochmal so der Beweis gewesen, dass man jetzt auch nicht mehr sagen kann, ja, damals war das so, mittlerweile ist ja ganz anders. Ich habe das irgendwie das Gefühl, also jetzt, wir haben ein relativ junges, prominentes Beispiel, wo es leider schon wieder genauso gekommen ist. Um es mal zu vergleichen, also bei der Formel 1 zum Beispiel, da weiß man, in den 60er, 70er Jahren, da sind immer pro Saison eigentlich so ein, zwei Menschen in der Formel 1 gestorben, so. Und dann hat man aber gesagt, ja, warte mal, das können wir so nicht machen. Wir müssen das verändern, wir müssen das sicherer machen. Und mittlerweile ist die Formel 1 sehr, sehr sicher. Es stirbt, ich glaube, in den letzten 15 Jahren ist, vielleicht abseits der Strecke gab es mal irgendwie noch einen Unfall. Aber dass jetzt Fahrer irgendwie sterben in der Formel 1, ist einfach total selten geworden. Das passiert nicht mehr. Das gehört nicht mehr zum Geschäft dazu, ne? Und so solche Sicherheitsgedanken und so, die... Da habe ich manchmal das Gefühl, oder bin mir nicht sicher, ob es die in der Musikindustrie dann vielleicht nicht so gut gibt oder. Ja,
ja, ich weiß nicht. Also, wenn man drüber nachdenkt, ich bin immer ganz schnell dann beim Geld. Ne? Das ist, wenn der Künstler auf einmal viel Geld hat, dann kommen auch. Dann, also, Geld zieht ja halt Leute an. Ne?
Ja.
Du ziehst natürlich dann nicht nur
Menschen an, die
nette Menschen
an, sondern
auch
um dich sorgen.
Die ganzen Leute, die Drogen verkaufen wollen. Die sind halt nicht über dir an der richtigen Adresse erstmal, weil du viel Geld hast, ne?
Ja.
Und das überträgt sich auch auf andere Branchen. Also ich schaue gerade auch auf Amazon Prime Maradona Dokumentation.
Ach ja, der hat ja auch ein ganz leichtes Drogenproblem.
Also der hat auch nachher, da gab es so Sachen, es war Abpfiff und dann musste jemand auch schnell auf den Platz laufen mit Koks in der Hand und dann hat er noch auf dem Platz sich eine Leine da aus der Hand des anderen Typen rausgezogen. Da gibt es Videoaufnahmen. So abhängig war der.
Oh Mann, ey.
Boah. Und bei dem war das auch so, ne? Also er ist nach Neapel gegangen in den 80er Jahren und wurde da zum Megastar und dann mega viel Geld verdient. Hm. Ja, und dann ging's los. Partys, ne? Nach dem Spiel, also samstagsabends dann angefangen loszufeiern, bis mittwochs durchgehend. Nur in Stripläden und mit Koks, ne? Wachgehalten auch, ne? Und dann ab donnerstags immer angefangen zu trainieren und ausgeschwitzt, die ganze Scheiße, damit er samstags wieder spielen konnte.
Da muss man aber auch sagen, also glücklicherweise ist der Profisport mittlerweile ja so gut, das geht heute nicht mehr.
Geht nicht mehr wegen Dopingtests. Damals ging es aber noch.
Also nicht nur das. Also er würde heutzutage würde er ein Maradona leistungstechnisch nicht mehr mithalten können mit der Drogenkarriere.
Nee, das war viel, viel, viel langsamer der Fußball damals.
Ja, ja. Und heutzutage. Auch so Sachen, du kennst ja hier noch Mario Basler, der immer der rauchende Fußballer, ne?
Ja.
Das gibt's heute nicht mehr. Es gibt keinen Profifußballer, der Kettenraucher ist. Der macht 3 Spiele, dann merkt er, also dann steht er nicht mehr auf dem Platz, weil er das Pensum nicht mehr halten kann.
Das ist noch gar nicht so lange her, ne? Also Mario Basler, wann war das? Erste Hälfte der 2000er Jahre oder so, ne?
Ja. Ich weiß es nicht genau.
Ist nicht 90er gewesen, also war schon 2000er. Und das ist noch nicht so lange her, es hat sich
geändert. Ja, aber da ist halt nochmal, glaube ich, ein großer Sprung gemacht worden. Also.
Auf jeden Fall. Was wollte ich sagen? Beim Sport schon, ja. Also da hat sich, aber das liegt dann halt daran, dass die Dopingtests machen müssen und so weiter. Das gibt's ja in der Musikbranche nicht, ne?
Mhm. Ja. Ja, also bei Kaiserslautern hat er bis 2003 gespielt.
Ja, stimmt. Doch, war Ende der 90er, Mitte, Ende der 90er.
Bayern war so 96 bis 99. 99 ja. Ja, also die guten Anfang. Jahre danach wurde es dann, ja.
Ja.
Auch in der Nationalmannschaft 94 bis 98. Aber überhaupt, klar, das ist auch so gesehen ja noch nicht so lange her. Aber heutzutage ist es so, dass diese ganze Entwicklung ist so krass geworden, dass die alle sozusagen sich neben ihrem normalen Training eigentlich auch nochmal richtig fit halten. Ne? Alle im Kraftraum, alle nochmal Ausdauer. So. Wenn du das nicht mehr machst, dann kommt halt, wenn du denkst, du bist hier der Talentierte, der aber raucht und Party macht, dann kommt einfach der 17-Jährige, der aber jetzt diszipliniert ist und der läuft dich in Grund und Boden. Die Konkurrenz ist einfach so krass geworden.
Es gab in den 80er Jahren Spieler bei Werder Bremen, Uli Borowka, und der war während seiner Profizeit schwerer Alkoholiker. also der stand sehr häufig total betrunken auf dem Platz, hat aber Leistung abgeliefert. Ne?
Ja, dann das ging also ein gewisses, solange das Level halt das noch. Ja, also das, wenn man das machen kann, wenn das Gesamtlevel nicht zu hoch ist, dann geht das. Aber heutzutage, wie gesagt.
Das geht einen kurzen Zeitraum, ne? Also die waren nachher froh, dass sie ihn bei Werder Bremen verkauften. Also erstmal, der war schon bei Gladbach Alkoholiker und die haben gesagt, wir sind froh, dass wir den verkaufen konnten. Und dann ist er zu Bremen gekommen. Da wussten die aber nicht von seinem Problem. Und da der innere Kreis, also sie haben ein Buch geschrieben darüber, ne? Und der innere Kreis, so damals war Otto Rehhagel Trainer bei Werder Bremen, der wusste das natürlich, ne? Also der ist so samstags morgens, ist er aufgewacht, irgendwo mal auf einer Autobahnraststätte, wusste überhaupt nicht, wie er da hingekommen ist, war total zerloddert und so, musste dann aber um 15.30 Uhr stand er auf dem Platz im Stadion, ne? Und hat gespielt. Krass. Und hat super gespielt auch. Der war Nationalspieler. Das ist richtig krass, ey.
Ja, also man muss natürlich auch sagen, also das ist auch interessant. Dass man sagt ja immer, wenn man extrem gut werden will in irgendwas, ne, dann hast du ja zwei Sachen. Einmal ganz viel Training, arbeiten, arbeiten. 10
Stunden, 1000 Stunden im Prinzip habe ich
genau,
immer erzählt.
Genau. Aber es gibt halt diesen einen Faktor, das nennt sich Talent, und das kannst du nicht erarbeiten, das kannst du nicht trainieren. Ne? Talent muss da sein. Und ich glaube, man hat gerade früher in den sportlichen Bereichen, da waren das noch ganz, ganz viele, die im Prinzip, also da war Talent sozusagen noch mehr wert als einer, der jetzt viel trainiert hat oder so.
Ja.
Also da konntest du dann, und heutzutage ist es so, du musst Talent mitbringen und die 10.000 Stunden. Sonst.
Ja, ja, genau, auf jeden Fall. Ja, ja.
Nur noch Talent reicht halt nicht mehr.
Ja, so, hier so Maradona, der war damals ein krasser Unterschiedsspieler. Also der war so viel besser als alle anderen am Ball und so.
Dass er sogar zugeguckt oder verdruckt und etwas übergewichtig immer noch besser war.
Genau, aber heutzutage gibt's das gar nicht mehr, dass die Spieler so so krass sich unterscheiden. Ne? Also die haben ja alle dieselbe Fußballschule durchgemacht und so. Die sind eigentlich alle ähnlich stark. Ne?
Ja.
Und dann kannst du nur durch Training dich noch unterscheiden. Ne? Also ja, durch genau. Da irgendwie Vorteile rausholen, dass du irgendwie versuchst, mehr Kondition zu haben oder doch noch eine halbe Sekunde schneller laufen kannst auf 100 Metern oder irgendwie
ja.
was. Ne?
Ja.
Ja. Ja, ja, sind wir ein bisschen abgekommen. Also wir wollten eigentlich über Rocketman oder war einfach nur das allgemeine Thema so?
Ja, also Rocketman, wie gesagt, der Film, den ich durchaus auch empfehlen kann. Und wie gesagt, dieses Ding, dass viele halt diesen Fall, diese falsche Abbiegung auch machen. Und ich immer noch das Gefühl habe, dass das leider so im künstlerischen Musikbereich nach wie vor eine große Gefahr ist, dass man diesen Weg einschlägt. Und ich das irgendwie ein bisschen... Ja, ich finde es ein bisschen schade, wie gesagt, also mein Vergleich mit der Formel 1, da geht es auch sehr, sehr viel um Geld und trotzdem ist es dort irgendwie so, dass das, ja, also man hat so viel in Sicherheit investiert, dass teilweise ja sogar die Fahrer und Fans gesagt haben, das ist zu sicher. Das muss man sich mal überlegen. Ne? Also ja, also es gibt Leute, die sagen, Formel 1 ist langweilig geworden, es ist nicht mehr, die Gefahr fährt nicht mehr mit, ja.
Ja, ja.
Und viele sagen halt, Formel 1 muss halt das Krasseste sein und das Gefährlichste ist es halt nicht. Ne? Da gibt es mittlerweile einfach viel, viel gefährlichere Rennklassen und so. Zum Beispiel was die in den USA fahren, IndyCar, wo die einfach im Kreis fahren, ja, genau. mit den Formel-Autos, das ist viel gefährlicher. Ja, das ist viel gefährlicher. Also da sterben noch immer Leute und haben krasse Unfälle und so, aber die Amis wollen halt auch, dass das muss so, Leute, die damit fahren, die müssen so Kerle sein, die sich einfach quasi in den Tod stürzen. So. Das muss so mitfahren. Bei Formel 1 mittlerweile ist ja einfach so ein Hochtechnologie-Ding, die sind alle extrem gut, aber in der Regel passiert da eigentlich nichts mehr. Ja. Was ich auch gut finde, aber für manche ist das auch ein Faktor zu sagen, ja, dann fehlt mir der Kick. Ich weiß es nicht. Vielleicht will man das bei Rockstars auch, dass das, die müssen so ein Leben führen, sonst ist das nicht spannend genug.
Ja, auf jeden Fall. Also klar, die schlüpfen ja dann auch ganz oft in diese Rollen, ne? Also ja. Die ziehen sich dann auch teilweise ja extravagant an. Also Elton John ist da auch ein gutes Beispiel für. Der hat die absurdesten Klamotten an teilweise. Bloß da weiß man manchmal nicht, ob das jetzt die Rolle ist, die der Künstler ausfüllt, oder ob das wirklich sein eigener Charakter ist, den er da einfach auslebt. Ne? Das weiß man alles nicht so genau.
Das wird im Film ja auch nicht so ganz deutlich, ne? Also das kommt ja noch hinzu, er ist ja homosexuell und das konnte er damals überhaupt nicht nach außen kommunizieren. Also damals durfte man sich quasi nicht outen, was ich auch jetzt aus der heutigen Sicht betrachtet, ist das echt krass. Da ist einer schwul und darf das nicht sagen. Und ich meine, ja, heutzutage denkst du dir auch, also welcher, keine Ahnung, extrovertierte Rockstar ist denn nicht schwul sozusagen? Also, ja. Ist ja auch völlig egal.
Das waren die Gesetze damals, ne?
Ja. Und wie krass das ist, also was das auch mit dir so macht, dass du so eine Lüge leben musst, ne? Und dann auch sich so verstellt für die Leute, also das ist alles so Sachen, das finde ich... Ja, also das ist ja besser geworden heutzutage. Also heutzutage denke ich mal als vor allem, also es gibt natürlich Bereiche, wo das immer noch problematisch ist. Ich vermute mal im Fußball ist es nach wie vor problematisch. Da kannst du nicht einfach sagen, ich bin schwul.
Ja.
Aber ich sag mal so in der Musikszene, also sich da jetzt als Homosexueller zu outen, als Sänger, ist das heutzutage noch ein großes Problem?
Nee, überhaupt nicht.
Also gar nicht. Ich weiß nicht. Ja. Nee. Das ist ja schon mal cool, aber... Vielleicht hilft das ja auch schon, dass wenn die Leute mehr einfach sein dürfen, wie sie sind, dass sie dann weniger Druck haben oder so. Keine Ahnung.
Ja, klar. Ja, ja. Man steckt auch nie ganz drin. Also Avicii, glaube ich, der war auch so, also ich glaube, der war auch schon vorher nicht der stabilste Mensch, weißt du?
Und wenn absolut, absolut, ja.
Wenn du den auch noch jetzt da immer jede Woche vor vielen tausend Menschen auflegen lassen musst und so, das... Ist ja halt nicht für jeden was, ne?
Ja, aber da denke ich mir dann auch wieder, also das muss doch irgendwie, da fehlen so Sicherheitsstricke, ne? Das dann schon, ja. Also das dann,
ja, sobald du also irgendwie das merkst. Ist, eigentlich so ist das Freunde, Familie, solche Sachen, ne? Das sind ja eigentlich sollten ja eigentlich deine Rettungsanker sein oder die Leute, die dir einen guten Rat geben können.
Ja, ich glaube, ich habe gerade nochmal versucht zu überlegen, warum dass zum Beispiel jetzt in der Formel 1, warum das Sicherheitskonzept so groß ist. Der Unterschied ist natürlich, Formel 1-Fahrer sterben dann bei der Veranstaltung, was für die Veranstaltung sehr problematisch ist.
Ja, ja, genau.
Der Rockstar stirbt selten langsam auf der Bühne.
Ja, langsam stirbt er.
Der stirbt so langsam, aber den kannst du immer noch für die zwei Stunden kann der auf der Bühne noch sein.
Den kannst du noch melken.
Den kannst du noch melken. Ob der dann danach irgendwie tot im Hotelzimmer, dann sind die aus ihrer Verantwortung. Ne?
Ja, ja.
Und da, also der Veranstalter kann so, ja gut, das wusste ich ja gar nicht und oh je und weiß ich nicht. Aber Formel 1 ist natürlich was komplett anderes. Die fahren ja innerhalb dieser Veranstaltung und wenn da dann ständig Unfälle sind, die Leute sterben, dann geht natürlich der erste Blick zum Veranstalter und sagt, hallo, könnt ihr mal irgendwie dafür sorgen, dass uns hier nicht die Fahrer wegsterben? Haben. Und der Veranstalter aber von einem Festival, du kannst jetzt schwer hingucken und sagen, hey, warum habt ihr Avicii eigentlich noch so krass gebucht? Die können sich voll aus der Verantwortung ziehen, ne?
Ja.
Naja, dann bleibt halt am Ende nur noch die Verantwortung bei Familie und Freunde. Und man kennt das ja auch, gerade Stars, die dann völlig erfolgreich werden, wenden sich aber auch gerne mal von alten Freunden und Familie ab, wenn sie das Gefühl haben, die verstehen mich gar nicht mehr, ne?
Und dann. Ja, im Idealfall ist es ja auch, eigentlich musst du ja auch ein gutes Management haben, das da dich auch beschützt, aber bei Avicii wissen wir ja eigentlich mehr oder weniger, dass das nicht der Fall war, ne?
Ja, also der Eshpunu Ninuri oder wie der hieß, der kommt nicht so gut weg, sag ich mal.
Nee.
War halt auch ein super ehrgeiziger Typ. Man weiß nicht, ob er Avicii letztlich auch ein bisschen verheizt hat.
Vielleicht kann man da, also ist jetzt übrigens fast 2 Jahre her, ne? Am 20. April ist er gestorben. Vielleicht kann man da ein paar Parallelen ziehen zur aktuellen Zeit. Gesundheit und Wirtschaftlichkeit, wenn man das gegeneinander aufwägen muss.
Ja, absolut.
Und da sind wir ja gerade, glaube ich, an diesem Punkt angekommen.
Ja.
Weiß nicht, wollen wir noch mal kurz drüber sprechen?
Klar. Dann Hau mal eine steile These raus.
Nee, also oder wir haben jetzt was. Nur mal kurz eben hier Zwischenstand besprechen. Also wir haben 14. April heute und wir haben jetzt nach Ostern und die Politik diskutiert gerade darüber, ob wir die Maßnahmen jetzt demnächst mal lockern sollten und die Wirtschaft anwerfen sollen. So
Ackern.
Und dann ist ja die spannende Frage, wie wirkt sich das dann auf die Zahlen aus, ne? An Neuinfektionen und wie wirkt sich das auf Todeszahlen aus und so weiter und so fort, ne? Aber man ist ja an dem Punkt angekommen, dass man was machen muss, sonst werden auch diese Folgen der heruntergefahrenen Wirtschaft massiv schmerzhaft werden, ne?
Ja. Ja.
Ja.
Ja, wobei ich mich nach wie vor immer frage, also ich weiß immer nicht, ich finde, man muss, also ich stimmt, die Folgen, wirtschaftliche Folgen sind krass und so, aber ich bin mal so ein bisschen, ich versuche mal ganz genau hinzuhören, wer sich da beschwert, weißt du?
Na, auf jeden Fall ratsam. Also das ist auch mega kompliziert, also einfach mal trivial jetzt zu sagen, ja okay, wir machen jetzt wieder die Wirtschaft hoch. Und dann ist das wieder alles feini, so. Mhm. Das ist ja nicht der Fall. Ne? Also dann schlägt das Pendel ja in die andere Richtung wieder aus. Wir haben gerade so wenig, oder wir haben die Neuinfektionszahlen und die Anzahl der Menschen, die gestorben sind, haben wir nach unten bekommen, weil wir alles runtergefahren haben. Wenn wir jetzt wieder nach oben fahren, dann könnte es ja sein, dass das, also man hat dann zwar die Wirtschaft wieder im Gange, aber da auf der anderen Seite kostet es hat einen Preis, ne?
Ja, also im schlimmsten Fall kostet es Menschenleben. Ja.
Menschenleben, ja, genau.
Und das ist natürlich übel, ja.
Ja, und das ist voll die spannende ethische Frage. Also wie verhalte ich mich da? Vor allem als Entscheider, ne? Also so Politiker, weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt sein möchte. Kannst halt viel falsch machen gerade, ne?
Ja, also die Rechnung wird unglaublich komplex. Vor allem kannst du irgendwann auch sagen, okay, wir fahren immer noch alles runter. Schützen damit oder retten damit am Ende ein paar Menschenleben. Aber vielleicht haben wir am Ende des Jahres dann ganz viele Insolvenzen und gescheiterte Existenzen und sagen wir mal jetzt ganz, also so billig gesprochen, die Suizidrate steigt. So.
Ja.
Und auf einmal stehst du da und sagst, ja, kacke, jetzt muss ich Suizidtote und Corona-Tote irgendwie abwiegen.
Abwiegen, Tabellen eintragen. Ja, das ist übel.
Das ist doch übel. Also,
ja.
Und alles auch so ungewiss, weißt du? Du weißt ja nicht, so, ja, wie hart trifft uns das jetzt? Kriegt unser Gesundheitssystem das hin oder nicht? Und wie viele bringen sich jetzt wirklich um, weil sie insolvent sind? Wie viel können wir retten und so? Also das ist eine Rechnung, die ist eigentlich zum Scheitern verurteilt.
Das ist ein riesengroßes Getriebe, ist das, ne? Also zurzeit steigt die häusliche Gewalt an, Gewalt gegen Kinder steigt an. Das sind alles Faktoren, die du da einbringen musst.
Ja. Wie viel Omis sind 3 geschlagene Kinder wert? Weißt du, solche, ja, so Rechnungen musst du dann irgendwann aufmachen und das sind so Rechnungen, die will keiner rechnen. Also was willst du denn dann? Dann stehst du da und denkst auch so, scheiße, Pest oder Cholera, ey.
Ja, genau, Pest oder Cholera. Also man kann, de facto kann man sagen, wir haben echt gerade harte Zeiten. Man wird auch für Probe gestellt, auch ein bisschen, ne? Und ich lese jetzt immer, klar, das ist auch verständlich, ne? Aber so gerade Leute aus dem Event-Business, wo wir ja auch eigentlich zu Hause sind, ne? Also alles, was gerade so DJ ist und Veranstalter und so, die schreien alle gerade laut und immer lauter auch täglich. Mhm. Es muss jetzt wieder losgehen. Wir müssen das jetzt hier alles lockern und muss wieder was passieren.
Ja,
aber das ist halt super kurz gedacht, ne? Das hat halt, wie gesagt, seinen Preis auch, ne? Und klar, dann hast du deine Euro in der Tasche, aber auf der anderen Seite irgendwo könnte es Menschenleben kosten im Zweifel, ne?
Genau. Und im allerschlimmsten Fall ist es noch nicht mal so, also dann hörst du ja ganz schnell auch die schon so ein bisschen härter gesotten sind, die sagen dann, ja, dann sterben halt die Alten und die mit Vorerkrankungen, ist halt so. Das Problem ist natürlich, wenn du einmal das Gesundheitssystem komplett überlastet hast, dann stirbt nicht nur der vorerkrankte Alte, sondern dann stirbt auch irgendwann der gerade.
Dann stirbt so wie ich, der 40-Jährige mit Asthma.
Ja, oder nicht mal das. Also ich sag mal so, nachher stirbt dann irgendwie auch der gerade, einen kleinen Fahrradunfall hatte und nicht schnell genug ins Krankenhaus kommt, weil das voll ist.
Ja.
Und der stirbt dann auch noch. Also, ne, also nachher sind die Leute ist das Gesundheitssystem so überlastet, dass die Leute natürlich auch noch an ganz anderen Sachen sterben, die wir normalerweise locker hätten retten können. Ne?
Es ist auch super schwierig. Wir haben jetzt irgendwie Krankenhäuser, die haben sich voll vorbereitet und die sind leer, ne? Also gibt es ja auch, also so halb voll oder so. Ne?
Ja, ja.
In so Regionen, wo das Coronavirus nicht wütet oder grassiert.
Genau.
Das Problem ist aber, wir haben es immer noch mit einer Pandemie zu tun und die kann, wenn du es nicht einnimmst, sehr schnell ins exponentielle Wachstum übergehen.
Richtig.
Und dann kann es über Nacht passieren, dass dieses komplett leere Krankenhaus auf einmal überrannt wird mit Fällen.
Ja.
Das kann über Nacht passieren. Einfach wenn dieser Rubicon-Wert überschritten ist beim exponentiellen Wachstum, dass du dann auf einmal statt 1000 Betten brauchst du auf einmal 12.000 Betten oder so.
Ja.
Von einem auf einen Tag. Kann ja passieren, ne?
Ja.
Und dann hast du das Problem. Und das dahin zu treffen, ne, das ist so blind auf eine Dartscheibe werfen. Irgendwie, ne? Die Entscheidung zu treffen. Das ist echt hammerhart.
Gerade hauen wir mit den Maßnahmen quasi wir hauen mit der Bazooka rein, ne, um auf jeden Fall eine Wirkung zu erzielen. Diese Maßnahme jetzt, alles runterzufahren, ist natürlich...
Ist der Hammer.
Ist der Hammer. Natürlich hat das eine Wirkung, aber du hast natürlich auch ganz, ganz viel Wirkung, wo keine Wirkung notwendig wäre. Aber das weißt du eben nicht. Ne?
Ja.
Und das ist das große Problem. Hast du den Karl Lauterbach, der war letztens bei Lanz und er hatte was ganz Interessantes gesagt zu dem Ding hier, wir müssen jetzt mal langsam die Maßnahmen lockern und sind wir denn jetzt alle fiebern so auf den 19. April hin, weil da irgendwie, keine Ahnung. Und dann sagte er so ganz interessant, ihr müsst euch mal Folgendes einfach überlegen. Guckt doch mal, wie viele Infizierte wir gerade haben. Das sind gerade mal 1% in Deutschland. Also wir haben 99% der Deutschen hatten noch gar kein Corona, ja? Das ist doch schon Frage genug, dass wir erstmal quasi gerade gar nichts außer Zeit gewonnen haben. Wenn du jetzt anfängst, also 99% können Corona noch kriegen. So.
Ja.
Also ist doch logisch, dass das jetzt erstmal natürlich nur Zeit gebracht hat, mehr nicht.
Ja, genau. Also das ist auch was diese Mai, wie heißt sie noch mit Nachnamen, weiß ich gar nicht mehr. Die hatte auf ihrem...
ich kenne den MyLab, heißt der
YouTube-Kanal. Genau. Mai heißt die mit Vornamen, glaube ich. Die hat auf ihrem YouTube-Kanal ein 30-minütiges Video, glaube ich, veröffentlicht. Da hat sie es genau erklärt, dass wir... Wenn wir diese Kurve abflachen, was wir auch hinbekommen haben, ganz offensichtlich, das, die streckt sich ja dann in die Länge, ja?
Also, ja, genau. Die Fläche unter der Kurve ist immer gleich.
Bloß
das Integral der Kurve ist immer gleich.
Exakt. Und das hat sie dann auch nochmal in den Tagesthemen in so einem 3-Minüter versucht zu erklären. Ja. Und das müssen die Leute begreifen. Und jetzt sind wir auch an dem Punkt angelangt, wo man vielleicht mal spekulieren könnte, wie das mit den Events aussehen wird, was ich eingangs des Themas ja erwähnt hatte. Ja. Also ich bin mir relativ sicher, dass dieses Jahr gar nichts mehr passiert. Also nee, so Events, Clubs, und, ja, Festivals, gar nichts.
Quatsch,
nee, nichts.
Großveranstaltungen und ich bin sind mir noch nicht halt mal, auch einfach Quatsch.
Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es die Festivalsaison 2021 gibt. Hm. Im Sommer. Also selbst das steht noch auf einem ungeschriebenen Blatt, ob das passieren wird.
Ja, sehe ich ehrlich gesagt auch so, weil selbst wenn du dann im Frühjahr 2021 also den Impfstoff hast, dann werden erstmal Personal, also Krankenhauspersonal und Pflegekräfte und Risikogruppen werden geimpft. Das dauert ein halbes, dreiviertel Jahr, bis du dann auch diesen Prozess, also man darf ja nicht denken, so Impfstoff da, wir machen eine große Freibier-Impfstoffparty und alles ist durch, sondern das ist ja auch wieder ein langwieriger Prozess, bis man das durchgezogen hat alles, ne?
Ja, ich habe gelernt, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das stimmt, aber wir hören ja mal, Anfang nächsten Jahres ist der Impfstoff da. Mhm. Das heißt aber eigentlich nur, dass der bis dahin entwickelt ist.
Richtig.
Im Labor. Bis der dann in der breiten Bevölkerung zur Verfügung steht, kann das 2 bis 2,5 Jahre dauern.
Ja, also bis du musst, also wenn du alle impfen wollen würdest, würde das
alle Deutschen
dauern. Ja, genau. Aber so das Konzept machst du ja eigentlich schon gar nicht. Also ich habe ja gerade gesagt, du fängst erstmal an, Krankenhaus und Pflegepersonal zu impfen und so, damit die auf keinen Fall ausfallen, ne? Weil dann ist ist ja quasi das Gesundheitssystem sozusagen sofort dicht.
Ja,
ne?
Also ich bin ja immer noch beim Blick auf dem Festival. Also ich habe die Vorstellung, du kommst nachher nur als Geimpfter auf so einem Festival drauf, weißt du?
Na, das ist glaube ich auch nicht. Also gerade die Zielgruppe von Festivals und so, das sind die Letzten, die überhaupt sich impfen, wenn sie sich überhaupt impfen lassen, weil du musst ja nur 60-70% Immunität in der Bevölkerung erreichen.
Genau, darauf wollte ich gerade hinaus. Also wir brauchen 60-70% Immunität in der Bevölkerung und das hat diese Mai auf ihrem YouTube-Kanal ja auch gut erklärt. Das dauert bis dahin über ein Jahr. Also wir waren über ein Jahr im Zeitraum. So, das heißt, wir befinden uns jetzt kurz, also eigentlich schon in der Festivalsaison 2021.
Ja, ja.
Und dann werden die ja nicht irgendwann sagen, ach komm, wir haben jetzt hier schon 50%, egal, jetzt machen wir alles wieder auf. Die werden sagen, wenn wir 70% haben und alles super safe ist, dann kommen erst wieder Festivals.
Ja, ich denke auch, dass man das bis zum Letzten warten wird.
Ja, weil Festivals oder Clubs auch, ne? Also 1000 Leute in einem ganz kleinen Raum zu sperren, das ist halt, also besser kannst du dieses Virus nicht verbreiten. Ne? Da muss nur einer mal reinhusten in die Menge. Ist hier, Karneval in Heinsberg, ist genau das passiert, ne? Da saßen die alle in einem Festsaal und da hat einer wahrscheinlich den ganzen Abend rumgehustet und hat alle anderen infiziert damit, die in dem Raum waren.
Ja, ich glaube, es sind nicht alle erkrankt, aber.
Nee, aber sau viele. Also
viele,
das, oder
viele,
hier Tirol war das doch auch, ne?
Ja, also das ist schon faszinierend, ne? Dass man so denkt, man fragt sich ja dann immer, krass, da kommt einer an, der ein bisschen Schnupfen hat, wie kriegt der denn alle infiziert? Und das ist echt spannend zu sehen, wie gut das Virus das kann, ne? Also da kommt einer an, der so ein paar Viren rumschleudert und das ist schon sehr...
Der hustet so ein Aerosol in die Luft, die anderen atmen es ein und dann ist das Virus in deinem Rachen und vermehrt sich da. Ne?
Das ist schon, so krass, also schlimm das alles ist. Also ich neige auch dazu, mich so ein bisschen dafür faszinieren zu können. Also ich finde das schon spannend. Also das ist schon krass.
Aber das halt echt, da kommen so viele Sachen jetzt. Ich habe ja voll Mitleid mit meinen ganzen Kollegen. Das tut mir auch in der Seele weh, wenn die jetzt da alle schreiben und so. Da gehen ja auch Existenzen mal drauf, ne?
Ja.
Und aber das Blöde ist halt, also erstens, Party ist halt minimal systemrelevant, ne? Also es gibt fast nichts, was noch systemirrelevanter ist als Party. Ja,
das stimmt.
Und maximal aber gefährlich für das Übertragen der Viren, ne?
Sehr blödes Verhältnis von Relevanz zu Gefahr.
Und deswegen kommt das, also das allerletzte, was sie aufmachen, ist mit Bundesliga-Stadion, ist halt.
Wir können uns nur wiederholen. ruht euch, wenn ihr betroffen seid davon, ruht euch nicht jetzt darauf aus. Wirklich, mein Tipp ist, macht jetzt die Augen auf. Ihr werdet wahrscheinlich jetzt noch 1, 2, 3 Monate Überbrückung vom Staat bekommen. Danach müsst ihr zusehen, dass ihr quasi euch was Neues gesucht habt, ein neues Feld. Seid jetzt kreativ, macht Brainstorming, überlegt, was wird jetzt gebraucht, was ist in Zukunft krisensicher, was so Sachen, ne? Also ich würde da sofort jetzt quasi so brutal das klingt, aber wer jetzt flexibel ist, ist auf der Gewinnerseite.
Genau, und man muss sich auch nur temporär umorientieren, ne? Also du musst jetzt im Prinzip dich hinsetzen und sagen, okay, jetzt mache ich mal ein Jahr irgendwas anderes, um meine Brötchen zu verdienen. Danach kann ich ja wieder weiterarbeiten als DJ, ne? Also irgendwann ist das ja durch das Thema. Irgendwann
gibt es ja. Ja gut, aber auch da muss man immer bedenken, es gibt Dinge, da ändern sich Nachfragen auch langfristig, ne? Also es kann sein, vielleicht auch schon in einem spürbaren Rahmen, dass die Leute danach sagen, ey, ich weiß nicht, also mich so einen engen Club jeden Samstag stellen, dieses ganze Corona, das hat mir jetzt so ein bisschen, es hat mich verändert, ich fühle mich da irgendwie gar nicht mehr so cool und weiß ich nicht. Vielleicht sind manche sagen so, ach, ich will das gar nicht mehr. Und
dann es gibt ganz viele Faktoren, also jetzt gibt es, keine Ahnung, lass es 2000 Clubs in Deutschland geben oder so, ne? Oder 3000, weiß ich nicht genau. Es kann sein, dass in einem Jahr nur noch 500 davon übrig geblieben sind.
Ja, und auch so, tatsächlich, dass sogar die Nachfrage insgesamt nach unten gegangen ist. Vielleicht haben die Leute sich auch daran gewöhnt, seltener feiern zu gehen und machen jetzt andere Dinge.
Genau.
Das kann auch sein.
Man muss da auch wieder differenzieren, also so Clubs könnte sein, dass das schwieriger wird, ne? Also dass dann irgendwie 5000 DJs, die sich auf diese 500 Clubs dann nachher bewerben, das ist halt ein bisschen doof, da könnten die Preise auch in den Keller gehen. Auf der anderen Seite, dieses Jahr werden alle Events, Firmen-Events und Hochzeiten und so, werden alle abgesagt und die Hochzeiten werden zumindest nachgeholt im nächsten Jahr, sehr wahrscheinlich. Mhm. Und dann, im nächsten Jahr wird doppelt so viel geheiratet und da braucht man auch extrem viele DJs, ne?
Ja, aber dann Hochzeits-DJs und weniger Resident-DJs.
Absolut, ja.
Bezüglich, wie du ja in das Thema hier eingestiegen bist, Zuschüsse für die Wirtschaft versus Menschenleben und so, ne?
Ja.
Und jetzt, ich sagte ja dann so, dass ich bei diesem Wirtschaftsargument werde ich immer so hellhörig, wer da eigentlich gerade irgendwas fragt, ne? Und dann habe ich bei der Tagesschau bei Instagram, habe ich gelesen, Zuschüsse für den Autokauf wünschen sich Volkswagen und BMW, um die Corona-Krise zu überwinden. So. Ja. Und ich habe das so gelesen und ich habe so gedacht, das ist doch jetzt echt nicht deren Ernst, oder?
Ja.
Also, die wollen jetzt, dass man sozusagen wie wieder so eine Abwrackprämie quasi, ne? Also jetzt dein altes Auto, kauf dir mal ein neues Auto. Und das wünscht sich die Autoindustrie.
Alle paar Jahre wünschen die sich das,
weil die
das
wünschen halt sich das
alle mega
paar
Booster
Jahre
für
und,
die ist. Ja.
Und das ist so billig, sich das jetzt gerade wieder zu wünschen.
Ja.
Und quasi, also ich hab das gelesen und ich bin echt kurz vor sauer gewesen, dass ich so dachte, das können die doch nicht ernst meinen, dass die jetzt, die nehmen jede beliebige Krise, um letztlich dafür zu werben, ey, lass mal noch mehr Autos kaufen. Lass mal noch mehr Autos verkaufen.
Ja.
Lass mal noch mehr Autos verschrotten und wegschicken. Also das ist doch gerade völlig an allem vorbei. Also erstens, wer hat denn jetzt gerade einen Kopf und denkt sich, ich brauche dringend ein neues Auto? Alle sitzen zu Hause, merken irgendwie, ich muss gar nicht mehr so viel rumfahren. Ich sitze im Homeoffice. Und das Erste, was die denken, ist, wir müssen mehr Autos verkaufen. Also
ich habe mir am 2. Februar habe ich mir ein Auto bestellt, ne?
Ja.
Und da war natürlich die Vorfreude erstmal die ersten 2 Wochen echt groß. Das muss ja erst gebaut werden. Keine Ahnung, in 3 Monaten kriege ich das, ne? Weil die Nachfrage auch ziemlich hoch ist nach diesem Modell. Und mittlerweile ist meine Vorfreude komplett weg. weil ich gucke jetzt auch mein aktuelles Auto an, was ich hier auf dem Hof stehen habe.
Ja.
Und ich bewege das gar nicht mehr, ne? Also einmal die Woche noch zum Einkaufen. Ich muss niemanden, unsere Tochter ist hier zu Hause, ich muss sie nicht mehr zur Schule bringen. Ja. Ich fahre echt nur noch einmal die Woche damit einkaufen. Und ich glaube, ich habe seit 4 Wochen nicht mehr getankt, ne? Ich habe am Anfang der Krise einmal voll getankt, weil es so billig war.
Ja.
Und seitdem, also es bewegt sich kaum noch das Auto, ne?
Ja.
Und sonst bist du ja auch irgendwo hingefahren, mal zur Familie und so.
Ja,
und
alles, genau,
ne?
Genau.
Die wohnen weiter weg und so. Das machst du alles nicht mehr. Und ja, also jetzt könnte ich gerade, selbst auf dem Land hier, könnte ich ohne Auto auskommen.
So, und natürlich ist das jetzt ein temporärer Zustand, aber wir müssen ja auch mal so ein bisschen langfristig in die Zukunft denken. Und ich finde, es ist doch völlig offensichtlich, dass dieser vor allem jetzt, also du wohnst auf dem Land, das ist nochmal was anderes, aber dieser Individualverkehr, dass jeder ein Auto hat, gerade in Städten, ist einfach auf lange Sicht überhaupt nicht mehr machbar. Ja.
Ja.
Und dann das Erste, was jetzt wieder so VW, BMW und Co. sich überlegen, ist reflexartig, wir müssen mehr Autos verkaufen.
Ja, das liegt daran, weil das Aktiengesellschaften sind und die müssen halt immer renditeorientiert arbeiten. Ne? Und die kriegen natürlich gerade Panik, oh fuck, ey, und da hängen die ganzen Boni dran und so.
Und ja, und das meine ich halt.
Also überlegen sich ganz kreativ, wie sie das irgendwie noch retten können, ne?
Ich war richtig begeistert zum ersten Mal von den ganzen Kommentaren bei Instagram. Weil normalerweise halte ich die Leute eigentlich nicht für so schlau, aber darunter war jetzt echt richtig viele, die so geschrieben haben, sorry VW, also gerade worüber wir uns gerade am wenigsten Gedanken machen, ist, wie wir neue Autos kaufen wollen. Also das ist so. Ja. Und mir fehlte eigentlich nur noch, dass jetzt so dann so die Chefe dann von den Konzernen noch mit dem Arbeitsplatzargument kommen. So. Aber denk mal an die Arbeitsplätze. So als letzte Instanz immer noch zu sagen, so, ja stimmt, lass mal ganz viel Ressourcen verschwenden, jedem Auto aufdrücken, dass wir noch mehr Individualverkehr haben, damit wir ein paar Arbeitsplätze retten. Also das ist immer so, ich verstehe das Argument nicht. Also was die ja auch wollen, sind ja Zuschüsse, das heißt Subventionen. Das bedeutet nichts anderes als eigentlich, du willst den Markt bestechen. Ja? Also die Nachfrage ist naturgemäß gar nicht so krass. Also vergünstigst du sozusagen etwas, damit die Leute es einfach doch trotzdem kaufen. So.
Ja.
Das ist, also da kann ich mich echt, rege ich mich auf ein bisschen. So.
Ja, kann ich nachvollziehen, absolut, ja.
Ja. Und also ich finde gerade, was wir so merken in dieser ganzen Corona-Zeit, ist doch, vielleicht, wir brauchen eher mal weniger statt mehr.
Ja.
Das mehr ist nicht irgendwie immer die Lösung, ja.
Ja, es ist jetzt gerade ganz spannend. Also wenn, auch vor allen Dingen, du siehst jetzt auch zum Beispiel an der Bundesliga, ne? Also die wollen ja jetzt auch wieder Fußball spielen in 3 Wochen oder so.
Ja.
Und wo du denkst, interessant, also wie wollen die das machen? So Abstandsregeln einhalten geht ja nicht und so. Und dann wollen die einen Sonderweg. Aber das Problem ist, wenn die einen Sonderweg haben, dann wollen andere auch einen Sonderweg haben, ne? Und aber Fußball ist ja so wichtig. Da hängen 50.000 Arbeitsplätze dran. Na gut, also 50.000 Arbeitsplätze ist eigentlich nicht viel, ne?
Nee.
Zurzeit sitzen 20 Millionen zu Hause irgendwie.
Ja, und ganz ehrlich, also, bei dir klingelt's.
Ja. So, kann ich jetzt nicht.
Also, okay. genau mit diesem Fußball sei so wichtig. Ich finde, das ist eine totale Selbstübereinschätzung der Liga und den Leuten, die jetzt da beteiligt sind. Ich weiß, für viele Leute ist natürlich so die Bundesliga am Wochenende echt so die Entspannung, deren Hobby und so. Aber das wird doch ab dem Zeitpunkt gerade, wo du deine eigenen Probleme hast, wo du gucken musst, wie kommen wir über diese ganze Krise, da ist dir doch das scheiß Fußball total egal. Das ist ja quasi, das kommt immer on top. Wenn dein Leben halbwegs läuft, dann kannst du dir am Wochenende noch schön Fußball gucken. Ja? Dann ist das relevant.
Ja.
Aber jetzt so zu tun, als wäre das jetzt für alle relevant, finde ich
schwierig. Ist nicht für alle relevant. Und ich habe auch Argumente gelesen, ja, das lenkt ab und so, das mag ja auch sein. Und viele leben ja auch Fußball, ne? Und die freuen sich auch, wenn es weitergeht. Und so kann ich alles nachvollziehen, ne?
Ja.
Aber man muss das auch immer ein bisschen das muss auch fair bleiben, ne? Also warum dürfen diese Millionäre dann wieder anfangen zu kicken und wieder Millionen verdienen und Boni und Torboni und die Vereine, ne? Also Bayern München wird noch reicher.
Erklären.
Aber der einfache Handwerker oder der einfache, der Kinobetreiber von nebenan und so, ne? Der muss zulassen und so. Das musst du erstmal den Leuten vermitteln irgendwie.
Ja,
und wenn die Politik da eins und eins einfach nur zusammen, dann dürften die eigentlich keine Genehmigung kriegen für den Fußballbetrieb.
Ich fände es auch eine Frechheit. Also was willst du am Ende haben, dass wir Leute dann zu Hause mit irgendwelchen Geisterspielen unterhalten, während die aber eigentlich ganz andere Sorgen und Probleme haben?
Das Problem ist auch, also wenn du Fußball wieder erlaubst, also um das jetzt mal ganz konkret zu machen, die Leute gucken ungern Fußball alleine. Ja. Also du wirst diese Effekte haben.
Das ist ein gesellschaftliches Event eigentlich.
Genau, also die treffen sich dann, die fangen an, sich zu mehreren dann zu Hause zu treffen und dann Fußball zu gucken. Und genau das willst du ja nicht. Du willst ja, dass die Leute schön alle getrennt in den eigenen vier Wänden bleiben. Ja. Ja. Und das wird ein bisschen schwierig. Deswegen glaube ich nicht daran, dass die Bundesliga starten wird im Mai. Kann man nicht vorstellen.
Bin mal gespannt. Ja, ich habe zum Schluss noch ein Thema, was aber im Prinzip ja auch ein ferner Verwandter des Corona-Themas ist. Und zwar, wie würdest du sagen, bei dir jetzt, ist dein Leben seitdem gleich geblieben, stressiger geworden oder entspannter geworden?
Es ist ein bisschen stressiger geworden, einfach weil wir hier Homeschooling machen müssen.
Genau.
Also jetzt gerade nebenan läuft Deutschunterricht. Jetzt muss ich, wenn ich hier fertig bin, muss ich Mathe machen.
Ja.
Aber ansonsten hat sich nicht großartig viel geändert. Liegt aber daran, ich bin selbstständig. Ich arbeite hier im Office und ich kann arbeiten und ich bin nicht arbeitslos geworden. Und ich habe auch schon vorher mit dem Auflegen aufgehört. Und deswegen hat sich nicht großartig viel geändert.
Genau, und bei mir ist ähnlich. Es ist jetzt, weil ich jetzt keine Kinder hier habe, ist es auch noch nicht mal stressiger geworden, aber es hat sich auch nicht viel verändert. Also ich arbeite genauso viel, habe auch meine Aufträge hier und mache die in meinem Studio. Also für mich hat sich gar nicht so viel wie geändert, für dich ein bisschen stressiger geworden. Ich glaube auch für viele, die jetzt Kids haben, ist es tatsächlich stressiger geworden. Und ich wollte jetzt aber einmal den Blick richten auf die Leute, und das sind ja extrem viele, die jetzt, die haben keine Kids, die arbeiten jetzt im Homeoffice und waren normalerweise, haben die so ein Leben geführt, fünfmal die Woche sind sie zur Arbeit gefahren, nach der Arbeit sind sie ins Fitnessstudio, haben dort noch trainiert, dann haben sie an den anderen freien Tagen sich mit Freunden getroffen, am Wochenende hatten sie Kultursachen, also sind Kino, Theater und Co. gegangen, und ich glaube, also die erleben ja gerade die Entschleunigung Deluxe, ne?
Ja, also, glaube ich auch. Also vor allem, ich stelle mir mal vor, so den Berliner Hipster, der eigentlich nur 4 Stunden in seiner Wohnung ist zum kurz schlafen und dann muss er wieder unterwegs sein.
Ja.
Der im Startup, in der Startup-Company arbeitet und so, ne?
Das also ist so der Extremfall,
Der hat ein komplett anderes Leben jetzt.
Genau, und ich habe auch jetzt schon mit mehreren gesprochen, die so in dieses Raster fallen, ne? Die so jetzt völlig entschleunigt wurden. Und ich habe die eben mal so gefragt, also es sind so ein paar Freunde, also ein Freund, Kumpel ist Lehrer, ne? Also du kannst dir vorstellen, der war Lehrer und jetzt gerade, nicht. Also der macht halt so ein bisschen natürlich die geschickten Aufgaben und so, aber das ist schon insgesamt sehr viel weniger geworden, ne?
Ja, da müssen wir auch mal drüber sprechen. Also dass wir das nicht hingekriegt haben, also Digitale Schule ist einfach stumpf ausgefallen, ne? Statt Homeschooling, das irgendwie mal technisch an den Start zu kriegen, ne?
Ja.
Finde ich seltsam.
auf jeden Fall habe ich dann mal so rumgefragt und gesagt, so, ja, wie sieht's denn aus? Wie geht's euch, ne? Und dann hieß es immer so, ja, anfangs war ich noch voll so, du musst dir vorstellen, du bist die ganze Zeit in deinem Hamsterrad und du rennst und abends hast du hast den ganzen Kalender voll mit Terminen und auf einmal schlagartig hast du total viel Freizeit. Ja. Hm. Und erstmal, du kannst dir das so vorstellen, du bist völlig am Rennen. Und musst komplett stoppen. Dann stolperst du erstmal. Du bist erstmal so, was passiert hier? Und auf einmal dann merkst du, okay, warte mal. Ich muss gar nicht mehr rennen, weil links und rechts neben mir rennt ja auch keiner. Alle werden gerade gezwungen, runterzufahren. So.
Ja.
Alle sind jetzt im gemütlichen Schlendergang unterwegs. So. Und ganz viele haben jetzt gesagt, das habe ich wirklich, also jetzt von bestimmt 5 oder 6 Leuten gehört, da kam überall der Satz, und ich habe nicht mal explizit danach gefragt, der kam einfach von denen und hat gesagt, boah, irgendwie könnte ich mich an dieses Tempo und an dieses Homeoffice irgendwie schon gewöhnen, das ist irgendwie total entspannt. So.
Ja.
Und dann habe ich so gesagt, okay, was ist denn, wenn es wieder losgeht? Weißt du, das Rad läuft wieder und ihr müsst wieder 5 Tage, und dann ganz viele, boah, irgendwie, wenn ich so drüber nachdenke, das stresst mich total, weil ich glaube, solange du am Rennen bist, merkst du das gar nicht, in was für ein Tempo du eigentlich lebst, ne?
Ja, aber ich glaube, das geht schnell wieder. Also man kommt sehr schnell wieder in den alten Rhythmus rein, weil du den Effekt hast, was du gerade beschrieben hast, rechts und alle links rennen. Neben dir, alle rennen, und dann fängst du auch an mitzulaufen. Dann fängst du nicht an zu traben, du bist ganz schnell wieder im Sprint, einfach weil du mithalten willst.
Ja, und da ist halt so, das finde ich auf der einen Seite, finde ich es total spannend, dass gerade so viele Leute gezwungen werden, mal zu entschleunigen, was ich total klasse finde. Aber leider, da muss ich dir recht geben, ich habe auch die Befürchtung, dass das leider keinen langfristigen Effekt haben wird. Dass nämlich viele dann, sobald links und rechts wieder losgelaufen wird, dass sie dann auch wieder anfangen zu rennen. Und
ja.
Das ist eigentlich ein bisschen schade, weil ich glaube, es ist gerade so echt eine Chance, mal in sich zu gehen und zu merken, okay, dieses Ganze, wie ich vorhin auch schon mal scherzhaft gesagt habe, dieses Ackern, Wirtschaften, Rennen, abends noch 5 Termine, morgens 6 Uhr Wecker, zack. Wofür? Warum? Häufig aufgrund dessen, weil eben alle rennen, ne, und wir Herdentiere sind, und wenn alle rennen, rennst du mit, aber
ja,
also ja, richtig auf jeden happy Fall. Macht das ja nicht.
Nee, happy macht das nicht. Aber also da finde ich, können wir mal einen eigenen Podcast machen drüber, eine eigene Folge. Mhm. Sachen, die wir jetzt aus dieser Krise lernen können und die man hinterher vielleicht dann echt mal umsetzen muss. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, da wird was passieren. Also wir werden hinterher nicht dieselbe Gesellschaft sein wie vor der Krise.
Ich hoffe es auch.
Und wäre auch ziemlich dämlich, da keine Lehren rauszuziehen. Ja?
Das war nochmal der Grund, warum ich auch dieser Post von der Tagesshow über die Autokonzerne, die jetzt Zuschüsse wollen, so aufgeregt hat, weil das quasi ja wieder dieselbe Kerbe war. Genau das gleiche. Wieder reinhauen in, wir müssen mehr Wirtschaft, wir müssen mehr Autos verkaufen. Ich dachte mir so, ey, jetzt danach schreien, lass die Leute doch erstmal runterkommen, lass doch mal merken, wie viel brauchen wir eigentlich. Ja.
Ja. Ja, aber da würde ich gerne mal
in Ruhe mit dir. Da wahrscheinlich noch ein bisschen warten auch, ne, bis das alles noch ein bisschen mehr Wirkung gezeigt hat und
ja,
bis wir mehr Fazits ziehen können.
Also so, genau, also so Basics kann man jetzt vielleicht schon sehen, ne? Also so dieses Händewaschen wird wahrscheinlich also Hygiene, ne, um einfach Krankheiten zu übertragen, wird wahrscheinlich ein bisschen besser beachtet werden. Ich bin mir auch nicht sicher, ob dieses Händegeben am Händeschütteln, ob das noch so wieder zurückkommt. Man ist ja erstmal lange Zeit misstrauisch auch, ne?
Ja, oder ich hoffe auch zumindest, dass man nicht mehr so genötigt wird, weil ich war grundsätzlich kein Gern, ich habe das nie gemocht.
Ich finde diesen Gruß, den die Japaner machen, also du nickst so mit dem Kopf und faltest deine Hände einmal vorne von zusammen so. Das finde ich ganz
total
nice.
Gut, ja. Reicht doch. Also ich hoffe, dass das vielleicht man Post-Corona-Zeiten, also nach Corona, dass das auch noch mehr akzeptiert ist, dass man einfach die Hand nicht gibt und das nicht einfach als unhöflich abgetan wird.
Ja.
Sondern einfach gesagt wird, dass man nur mit so einem Lächeln sagen kann, so Corona, und einfach nur so nickt und der andere sagt, alles klar. Und so, weißt du, dass man sich nicht mehr dafür rechtfertigen muss und nicht, wenn man irgendwo reinkommt, erstmal, weiß nicht, die halbe Belegschaft abschlabbern muss. Das wäre mir schon ganz lieb.
Ja. Ja, lass uns aber ein anderes Mal drüber sprechen, Sinan.
Gerne.
Genau, und wir machen jetzt hier Feierabend.
Du machst jetzt Matheunterricht.
Genau, und heute müssen wir noch einen Podcast aufnehmen, habe ich gehört. Die Free-Folge.
Die 100. Free-Folge
der Klangküche, Jubiläum.
Mal gucken, wir haben was geplant. Ob das klappt, wissen wir noch nicht. Aber es könnte was werden.
In Kürze sehen wir es, ja.
Ja.
Gut, macht's gut bis dahin. Und ihr könnt uns auch gerne mal E-Mail schreiben. Wenn ihr irgendwas habt oder so, schreibt uns eine E-Mail info@dieklangküche.de.
Alright, mach das.
Bis dann.
Bleibt gesund. Bis dann.
Tschüss.